ARD.
Wenn man Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist, dann reichen schon knapp 15 Sekunden aus und man steckt richtig in der Krise.
If we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden, President Trump.
Diesen Aussetzer hat Joe Biden sich beim Fernsehduell gegen Donald Trump geleistet. Über 50 Millionen Menschen haben das live vor ihren Fernsehern verfolgt, genau wie alles, was danach kam. Biden kam häufiger als sonst ins Stottern, seine Stimme klang viel zu undeutlich und Trump hatte so ein ziemlich leichtes Spiel. Seitdem wächst der Druck auf Joe Biden, denn immer mehr Menschen stellen sich die Frage, kann er mit 81 überhaupt 4 weitere Jahre im Weißen Haus schaffen und sollte er als Präsidentschaftskandidat der Demokraten nicht doch schnellstmöglich ausgetauscht werden?
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Ja, das sind wirklich turbulente Tage, würde ich mal sagen, die wir hier gerade in Washington erleben. Also schnell rein in diese neue Folge mit mir, Isabel Karas, und mit den beiden Kolleginnen Katrin Brandt und Kerstin Klein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt beide schon schmerzhaft das Gesicht verzogen, als wir eben diesen Aussetzer von Joe Biden gehört haben. Aber ich möchte unbedingt nochmal dorthin zurück zum Ausgangspunkt dieses ganzen Debakels, nämlich zu der Fernsehdebatte. Und ich möchte von euch wissen, wie ist es euch beim Anschauen ergangen?
Ich habe sowieso schon Bauchschmerzen gehabt vor dieser Debatte. Ich habe Joe Biden in den Wochen vorher gesehen, zum einen als er in der Normandie war, um den D-Day zu feiern, anschließend dann beim G7-Gipfel in Italien. Und da gab es schon reichlich Szenen, wo die Zuschauer sich gedacht haben und offensichtlich auch die internationalen Beobachter das einmal so richtig komplett vorgeführt bekommen haben, dass Joe Biden manchmal orientierungslos wirkt. Nicht alles, was dann anschließend als Schnipsel durchs Internet gejagt wurde, war okay, vieles aus dem Zusammenhang gerissen. Aber trotzdem, ich hatte ein Kloß im Bauch, als ich den Fernseher angemacht habe an dem Abend. Mir hat es körperlich wehgetan. Ja, das mit dem schmerzhaft verzerrten Gesicht ist durchaus richtig. Mir hat das körperlich wehgetan, diesem Mann zuzugucken. Nicht, weil ich jetzt ein besonderer Biden-Fan bin, sondern ich habe alte Eltern. Vieles von dem, was ich da gesehen habe, kenne ich von meinen Eltern und von meinen Großeltern. Das war jemand, der ganz klar nicht alles auf die Reihe gekriegt hat, was er auf die Reihe kriegen wollte. Also es war wirklich quälend anzuschauen.
Körperlich wehtun ist, glaube ich, das, was wir alle empfunden haben beim Zuschauen, ne? Also, was war die Aufgabe? Die Aufgabe von Donald Trump war, nicht zu aggressiv, nicht zu rüpelhaft rüberzukommen. Das hat er halbwegs geschafft. Er hat dauernd gelogen, aber der Ton war einigermaßen gemäßigt. Mhm. Und die Aufgabe, die Joe Biden hatte, war, kraftvoll rüberzukommen und ja, als jemand rüberzukommen, der fähig ist, 4 weitere Jahre dieses Land zu führen. Und das ist ihm ganz am Anfang schon nicht gelungen und das ging einfach so weiter, eins nach dem anderen. Das sind die Aussetzer, die Sätze, die er nicht hat zu Ende bringen können, dass das eine das andere ist. Aber er hatte den Lügen von Donald Trump nichts entgegenzusetzen. Er konnte da nicht kontern, er hat das einfach stehen lassen. Und er hat seine zentralen Botschaften nicht durchbringen können, selbst bei den Steilvorlagen, wo es um Abtreibung ging zum Beispiel, hat er es nicht geschafft, seine Botschaft rüberzubringen und zu sagen, wofür er steht und warum er wiedergewählt werden möchte. Auch das ist ihm nicht gelungen. Das war also wirklich, wirklich hart zu ertragen.
Wir haben jetzt ja in den letzten Tagen einiges an Erklärungen dafür vorgelegt bekommen, unter anderem vom Weißen Haus. Da hieß es, Biden habe einfach einen schlechten Abend gehabt. Und auch er selbst hat ja gesagt, die Auslandsreisen, die Katrin schon angesprochen hat in den Wochen davor, die hätte er mal eher nicht machen sollen, weil er einfach zu müde war. Er wäre fast eingeschlafen, hat er gesagt.
Jetzt höre ich schon. Aber ehrlich gesagt, weißt du, da fühle ich mich als Journalistin veräppelt und ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler fühlen sich auch veräppelt. Ich habe auch in den letzten Tagen mit Freunden gesprochen, die Demokratinnen und Demokraten, also Wähler der Demokratischen Partei, und die sagen, wenn die Demokraten mir jetzt erzählen, das war nur ein schlechter Abend und die wollen, dass ich das glaube, dann fühle ich mich nicht ernst genommen. Und das ist ja das, was die Demokraten seit Monaten versuchen zu sagen, die Presse stellt uns falsch dar, die Republikaner karikieren ihn, der Mann ist ganz anders, aber die Menschen haben ja gesehen, was sie gesehen haben. Und Katrin hat eben gesagt, sie hat alte Eltern. Alle oder viele Wählerinnen und Wähler hier haben auch alte Eltern. Und die sehen, dass es einen Unterschied machen kann in dem Alter mit jedem weiteren Jahr. Und wenn man Joe Biden sieht von vor 4 Jahren und Joe Biden jetzt, vor 4 Jahren sind diese, da ist mir auch schon vorgeworfen worden, er ist zu alt. Da ist das aber noch abgeprallt, weil er einfach noch anders drauf war als jetzt. Und von den Wählerinnen und Wählern zu erwarten, dass das nur ein schlechter Abend war, von einer Reise, die, was war es, Katrin, 12 Tage zurücklag, wo er ein ganzes Wochenende frei hatte zwischendrin. Also Will man jemanden als Präsident haben, der sich nach 12 Tagen noch nicht von der Auslandsreise erholt hat? Ich glaube, das Argument hilft ihm nicht.
Er hat jetzt trotzdem ja angekündigt, und da weiß man auch nicht, ob ihm das so gut getan hat, diese Ankündigung, seine abendlichen Termine ein bisschen beschränken zu wollen nach 20 Uhr. Er hat ja mit einigen demokratischen Gouverneurinnen und Gouverneurinnen zusammengesessen. Bei einigen von denen ist das auch nicht unbedingt gut angekommen. Generell haben die aber ihrem Präsidenten das Vertrauen ja ausgesprochen. Das haben aber nicht alle Menschen gemacht, sondern der Druck ist ja gestiegen in den letzten Tagen. Wenn wir das mal versuchen zu rekonstruieren, was waren dabei so für euch die entscheidenden Momente? Wodurch hat sich der Druck auf Joe Biden besonders erhöht?
Also ein Punkt sind sicherlich die Meinungsumfragen. Alle haben nach der TV-Debatte gesagt, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was das mit den Wählerinnen und Wählern tatsächlich macht. Mhm. So, die erste Umfrage, die CNN relativ spontan kurzfristig danach gemacht hat, zeigte, dass die Mehrheit der Leute Donald Trump klar für den Sieger dieser Debatte gehalten hat. Das war ein klarer Hinweis. Da kam als Argument zurück, ja, das passiert oft, dass amtierende Präsidenten in der ersten Debatte schlecht abschneiden, und dann wurde dann mit Barack Obama verglichen, was ein echt hinkender Vergleich ist. So. Und dann so Stück für Stück kamen die Berichte aus der Nacht. Die Leute, die in dem Pressezentrum saßen und beschildern konnten, wie bei den Demokraten, nach 5 Minuten das Lachen aus dem Gesicht fiel und sie panisch und frenetisch angefangen haben, Textnachrichten zu schicken von einem zum anderen. Da war schon klar, da kam was ins Rutschen. So. Und wenn man gehofft hatte, dass nach dem Wochenende sich so ein bisschen was beruhigt, nein, hat es eben nicht. Denn dann kamen so Stück für Stück Menschen aus der zweiten Reihe, dann so eher so aus der ersten Reihe raus mit diesen Forderungen nach einer Neuaufstellung. Und die 3 Kernfragen, die sich die Leute dann gestellt haben, waren: Ist Joe Biden im Moment zu alt, schon Präsident zu sein, oder nicht fit genug? Das haben die Republikaner total befeuert. Die 2. Frage ist, kann Joe Biden Donald Trump schlagen? Mhm. Und die 3. Frage ist, kann Joe Biden, Kerstin, das hast du ja gerade auch schon angeführt, nochmal 4 Jahre regieren? So. Und wenn man alle diese 3 Fragen mit Nein beantwortet, weiß man, man hat ein Problem, wenn man diesen Mann ins Rennen schickt.
Ich würde gerne nochmal 2 Sachen ergänzen. Die Umfragen, da gibt's ja auch, die Parteien machen ja immer interne Umfragen für sich, um ein Bild zu bekommen. Und da ist eine Umfrage durchgesickert in den Tagen danach, die verheerend ist. Und zwar hat laut dieser Umfrage Joe Biden in den wichtigen Swing States, die er gewinnen muss, weiter an Boden verloren gegenüber Donald Trump. Und vor allen Dingen gibt es Bundesstaaten, die gar nicht als Swing States betrachtet wurden, wie zum Beispiel Virginia oder New Hampshire oder New Mexico, die plötzlich wieder für die Republikaner in Reichweite sind. Also das könnte, wenn das so anhält, ein Erdrutschsieg für Donald Trump werden. Und noch etwas Zweites ist in diesen Umfragen passiert. Joe Biden sagt ja immer, ich bin der Einzige, der Donald Trump schlagen kann. Und dann zitieren die Demokraten, die sein Argument nachvollziehen, immer Umfragen, laut denen Kamala Harris als Vizepräsidentin noch schlechter dasteht und eben noch schlechtere Chancen hat. Auch das ist in diesen Umfragen gerade gekippt. Selbst Kamala Harris, die angeblich so Unbeliebte, ist in Umfragen gerade besser, liegt sie besser als Joe Biden, auch im Vergleich zu Donald Trump. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Demokraten, die jetzt sich rund um Joe Biden positionieren, noch versuchen wegzudiskutieren mit dem TV-Interview, das er jetzt macht, mit der Ankündigung, dass er jetzt zum ersten Mal seit 2022 auch wieder mit der Washingtoner Presse redet. Das hat er nämlich auch nicht gemacht, sich der Presse zu stellen hier. Das versuchen die nochmal rumzureißen. Mein Gefühl ist, das schaffen die nicht mehr. Ich glaube, dass wenn die Demokraten eisern an Joe Biden festhalten sollten, das tatsächlich gegen die Wand fährt. Und das sehen viele bei den Demokraten auch. Und ich glaube, die äußern sich vielleicht öffentlich noch nicht, wobei auch da was kippt. Aber hinter verschlossenen Türen werden die das, glaube ich, sehr deutlich formulieren.
Da hast du meine nächste Frage eigentlich schon mit beantwortet, weil das wäre die nämlich gewesen. Was muss denn passieren, damit er das Ruder rumreißen kann, damit er plötzlich doch wieder souverän wirkt, damit seine Wiedergutmachungstour der kommenden Tage irgendwie doch erfolgreich abzuschließen ist? Aber siehst du das ähnlich, Katrin? Eigentlich gibt's da nichts mehr zu holen?
Ich glaube, da gibt's nichts mehr zu holen. Denn wir müssen dran denken, dass viele Menschen ja gar kein lineares Fernsehen mehr gucken hier in den USA. Das heißt, da diese über 50 Millionen sind die einen, die vielleicht einen Teil der Debatte gesehen haben. Aber es wird natürlich sehr, sehr viele Menschen geben, die über ihre sozialen Netzwerke eine unendliche Folge von Memes zugespielt bekommen haben, die diese 15 Sekunden, die wir eben gehört haben, und die anderen Passagen, die es ja auch noch gab, inklusive Donald Trumps scharfzüngigen Kommentaren nach dem Motto, ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Hat er verstanden, was er gesagt hat? Das kriegen die ja in einer endlosen Schleife jetzt vorgelegt. So. Und die werden möglicherweise gar nicht wahrnehmen, dass Joe Biden jetzt eine Charmoffensive versucht oder eine sich jeden Tag pressemäßig Fitnesstests unterzieht, wie auch immer. Das kommt bei den Leuten nicht an. Dieses Bild hat sich verfestigt und wir dürfen nicht vergessen, die Leute sind mit diesem Gefühl, dass der Mann zu alt ist, ja schon in diese Debatte reingegangen. Das war ja schon 70-80% der Wähler, die schon vorher gesagt haben, der Mann ist zu alt.
Dann lasst uns mal einen Schritt weitergehen und lasst uns darauf schauen, was jetzt eben die nächsten Schritte sein könnten. Joe Biden hat ja die Vorwahlen der Demokraten gewonnen. Das heißt, er müsste eben auch freiwillig auf seine Kandidatur verzichten. Noch ist er ja nicht offiziell der Kandidat der Demokraten. Dazu soll er erst gemacht werden im August beim Nominierungsparteitag. Eigentlich nur noch Formsache. Aber wir wissen, es könnte natürlich anders kommen. Ganz so einfach ist es aber gar nicht, den Weg frei zu machen für einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin. Wie seht ihr das? Wie realistisch ist das, dass das 4 Monate vor der Wahl tatsächlich noch passiert?
Also es kann kein Parteigremium dieser Welt ihn absetzen, jedenfalls nicht vor dem Parteitag. Klar, beim Parteitag könnte es irgendeine Art von Revolte geben. Die Delegierten, die da kommen, haben kein imperatives Mandat. Die müssen nicht für Joe Biden stimmen. Aber die Frage ist, wie kriegt man diesen Mann, der ja wie die Demokraten meinen Verdienste hat, würdevoll dazu, dass er in den Ruhestand geht, in den Sonnenuntergang reitet, wie auch immer, ohne dass man sein Erbe, seine Legacy, wie man hier sagt, demontiert. Und das geht nur, wenn er das selber macht. Die Frage ist, wer sagt es ihm? Seine Frau sagt es ihm offensichtlich nicht.
Ich mache mal ein Best-Case-Szenario. Also klar, Joe Biden muss selber sagen, ich trete nicht nochmal an, ich gebe die Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen, die ich eingesammelt habe, frei. Ich glaube auch, dass es fast egal ist, wer dann tatsächlich für die Demokraten antritt. Jeder andere oder jede andere hat bessere Chancen. Es könnte eine Open Primaries, also eine Open Convention sein, also ein offener Parteitag mit mehreren Bewerbern. Das realistischere und vielleicht auch etwas risikoärmere wäre, wenn er sagt, ich trete nicht mehr an und hier Kamala Harris, meine Vizepräsidentin, hat mit mir zusammen 4 Jahre gute Arbeit geleistet. Das ist unser gemeinsames Ergebnis, das wir hier präsentieren, mit dem wir antreten. Und dann könnten sich die Menschen hinter Kamala Harris versammeln. Und ja, die war nicht besonders sichtbar in den letzten 4 Jahren. Die ist nicht wahnsinnig beliebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, weil die war auch eine gute Wahlkämpferin, als sie gegen Joe Biden vor 4 Jahren angetreten ist. Die kann das. Die ist scharfzüngig, die ist klug, die ist gewitzt. Die kann den Punch setzen, anders als Biden. Und man darf, glaube ich, unterschätzen, sie ist eine Frau, eine schwarze Frau. Das ist vielleicht auf der einen Seite ein Problem in diesem Land, dass noch nie eine weibliche Präsidentin hat. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, ne, Donald Trump hat ja vor 4 Jahren viele Frauen in der Mitte auch verschreckt damit, dass er so gemein war, so fies, so eklig in seinen Attacken. Das ist gerade so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil diese Attacken gegen Biden wegen seines Alters nicht als eklig empfunden werden, sondern als wahr. Aber wenn er anfängt, eine schwarze Frau zu attackieren, dann könnte das viele Frauen abstoßen und viele schwarze Wähler, die bei Joe Biden waren und gerade zu Donald Trump waren, dann wieder zurückbringen zu Kamala Harris. Ich glaube, das könnte nochmal so eine Begeisterung und so einen Schwung entfachen. Aber ich glaube, das könnte auch jeder oder jede andere auf der demokratischen Seite. Die hätten die Medienaufmerksamkeit über Wochen bei sich und ich glaube, da könnte wirklich was entstehen.
Dann schieße ich mal mein Best-Case-Szenario hinterher. Das sähe ungefähr so aus, dass Joe Biden jetzt den NATO-Gipfel noch mit Anstand über die Bühne bringt und dann sagt, Leute, ich habe mit meinem Arzt gesprochen, der sagt, besser wär's, wenn du jetzt was anderes machst, dass er als Präsident zurücktritt und Kamala Harris übernimmt. Dann hätte sie ein paar Monate Zeit, die Amtsgeschäfte zu führen, nochmal sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren, was sie schon das ein oder andere Mal gemacht hat, aber eben nicht in dieser Funktion. Sie könnte sich den Amerikanerinnen und Amerikanern zeigen. Klar würde sie dann brutalst von den Republikanern angegriffen, die natürlich nach jeder Verfehlung in ihrer Vergangenheit, ob die mal als Teenagerin bei einer Party, was weiß ich, Marihuana geraucht hat, als es noch verboten war. So ein Zeug wird ja dann an die Öffentlichkeit kommen. Aber sie hätte die Chance, sich zu zeigen und könnte dann beim Parteitag von den Delegierten gewählt werden. Das wäre meine Lieblingsvariante.
Mag ich auch sehr.
Okay.
Und vor allen Dingen würde plötzlich Donald Trump sehr alt aussehen. Ja. Man würde wieder über seine Lügen und seine Vergehen Absolut. Reden und nicht nur über das Alter seines Konkurrenten.
Wobei wir wissen, dass das seinen Anhängern gerade egal ist.
Das ist aber wiederum auch egal, weil die nicht reichen, um ihm die Mehrheit zu bringen. Ne? Es geht ja um die Wähler in der Mitte und die kann man vielleicht noch erreichen.
So, das ist das eine, was uns beschäftigt in diesen Tagen, wo wir uns Best- und Worst-Case-Szenarien überlegen. Aber dann gab es ja noch eine andere Sache, die hier auch große Wellen geschlagen hat, die man teilweise fast schon vergisst, wenn man so viel über Joe Biden nachdenkt. Und zwar war das das Urteil des Supreme Courts, des obersten Gerichts in den USA zur Immunität von Donald Trump. Da ging es ja um die Frage, ob ein US-Präsident sozusagen Kraft seines Amtes gegen Strafverfolgung geschützt ist, also immun ist. Und die Richterinnen und Richter am Supreme Court haben mit einer 6-3 Mehrheit gesagt, ja, im Prinzip schon, aber mit ein paar Ausnahmen. Und zwar gilt die Immunität nicht für private Handlungen. Da fragen sich inzwischen natürlich alle, wo ist die Grenze zwischen Amtshandlungen und zwischen anderen Handlungen? Das wiederum muss erst ein anderes Gericht entscheiden. Also auch das ist alles noch eher vage. Könnt ihr trotzdem schon abschätzen, welche Bedeutung dieses Urteil haben könnte?
Wahrscheinlich werden wir noch gar nicht abschätzen können, welche Folgen das hat für die Zukunft aller Präsidenten. Aber es ist schon spektakulär, dass der Supreme Court sich anmaßt, Geschichte zu schreiben und etwas zu regeln, was seit Bestehen der USA einfach so funktioniert hat. Die Präsidenten wussten, dass sie Rechenschaft ablegen müssen über das, was sie tun. Sie haben es einfach angenommen. So, und jetzt kommt ein Donald Trump, der die Grenzen austestet, der die Grenzen überschreitet und neu definiert, was ein Präsident glaubt tun zu dürfen und glaubt nicht tun zu müssen. Und jetzt sagt der Supreme Court, bei offiziellen Handlungen ist das alles sehr in Ordnung und bei inoffiziellen Handlungen nehmen wir einfach mal an, dass er immun ist. Also der Supreme Court hat gerade einem Präsidenten wie Donald Trump einen Freibrief ausgestellt, sich zu benehmen, wie er will. Und er hat vor allem sich als entscheidende Intendanz erklärt, am Ende darüber zu entscheiden, was denn ein Präsident darf und nicht.
Und das hat ja natürlich auch Auswirkungen auf die restlichen Prozesse, die Donald Trump ja eigentlich noch bevorstehen.
Das ist das viel gravierendere für den Moment. Das andere ist das, was für die Zukunft des Landes sehr gravierend ist. Aber man muss ja mal einmal zurückblicken, wo kommt das her? Ne? Donald Trump ist hier in Washington angeklagt wegen seiner Rolle rund um den 6. Januar, wegen der Frage, wie hat er versucht, eine demokratische Wahl zu kippen? Ist das strafbar? Da kommen wir ja her. Und da haben eben seine Anwälte und er dann geklagt und gesagt, ich bin immun, ich kann dafür nicht angeklagt werden. Und dem Vernehmen nach gar nicht in der Erwartung, Recht zu bekommen, sondern tatsächlich vor allen Dingen deshalb, um den Prozess weiter hinauszuzögern. Das ist ja die Taktik von Donald Trump in all seinen Prozessen. Verzögern, verzögern, verzögern bis nach der Wahl, damit es eben im Wahlkampf keine Rolle spielt. Oder dass er sich möglicherweise dann auch diese Prozesse vom Hals schaffen kann, wenn er Präsident ist, indem er seinen Justizminister beauftragt, das nicht weiter zu verfolgen. Und das ist ihm auf ganzer Linie gelungen. Dieser Prozess rund um den 6. Januar wird nicht stattfinden vor der Wahl, das ist ziemlich sicher. Auch der Georgia-Case, wo es auch um Wahlbeeinflussung geht, wird nicht stattfinden. Und das ist etwas, was eigentlich die Demokraten gebraucht hätten. Deren Hauptargument ist ja, wir müssen Donald Trump verhindern, weil der eine Gefahr für die Demokratie ist. Und in einem solchen Prozess, wie zum Beispiel hier in Washington, wäre das nochmal alles aufgerollt worden. Mhm. Dass er Mike Pence aufgefordert hat, die Wahl zu kippen. Dass er Leute angerufen und gesagt hat, findet mir Wahlmännerstimmen. Ne? All das wäre dem amerikanischen Volk nochmal vor Augen geführt worden. All das findet jetzt nicht mehr statt.
So, und in dieses ganze Chaos hinein ist dann auch noch der Independence Day geraten, der Unabhängigkeitstag der USA, an dem sie am 4. Juli feiern, dass sie eben unabhängig von Großbritannien geworden sind. Das ist ja hier ein Feiertag, ganz viele Leute haben frei gehabt, die Straßen waren morgens leer gefegt. Was ist euer Eindruck? Ist das eine gute Stimmung, die die Menschen auch mal gebraucht haben?
Also meine Erfahrung ist ja, dass beim Independence Day die Menschen tatsächlich feiern. Sie grillen, sie trinken oder sie trinken nicht. Sie tun sich zusammen unter einem schattigen Baum und warten aufs Feuerwerk und reden möglichst nicht über Politik. Aber erzähl du doch lieber, weil du bist rausgefahren aus Washington D.C., wo natürlich in erster Linie demokratische Wählerinnen und Wähler zu Hause sind. Aber du warst ja draußen in der Natur.
In der Natur in Towson, einem kleinen Vorort von Baltimore. Ungefähr 2 Stunden weg von Washington D.C. Da gab es eine Parade, sind auch hunderte Leute gewesen. Also die große Hauptstraße durch den Ort, die war gesäumt, rechts und links alles voll mit ganz, ganz vielen Menschen, die da auf ihren Campingstühlen saßen, auch wenn es irgendwie ging im Schatten, weil natürlich auch wieder 30 Grad waren. Und ich glaube, es war der schwülste Tag des Jahres. Ist euch in Washington
gefühlt,
wahrscheinlich
ja.
auch
gefühlt,
so gegangen.
Ja.
Also gefühlt fast 70% Luftfeuchtigkeit. Ich habe es nachgeguckt, ich habe geschwitzt. Aber ja, mir ist es auch so vorgekommen, als wenn einfach alle mal Lust hatten, dort gemeinsam zu sein und irgendwie diesen gemeinsamen freien Tag zu genießen. Ich habe zum ersten Mal ja so eine Parade erlebt. Also da ziehen ja dann wirklich die Spielmannszüge durch und alle möglichen Leute in ihren Autos und es wird gejubelt und Musik gemacht und gesungen. Ja, tatsächlich. Ne? Ich kenne nur den Freimarktsumzug aus Bremen. Da sind natürlich auch die Autos dabei. Aber dann eben auch ja viele Gruppen, die wirklich zu Fuß unterwegs sind und da ihre Süßigkeiten verteilen. Es war so ein bisschen
so
ähnlich.
Ich habe das mal in Wyoming gesehen, da waren Pferde in der Parade natürlich.
Ja, also man kann es, glaube ich, mit allen Umzügen, die man in Deutschland schon erlebt hat, vergleichen, nur dass eben hier auch amerikanische Flaggen verteilt werden und generell diese Farben, blau, weiß, rot, die sind überall vertreten. Ich habe mich natürlich mit vielen Leuten unterhalten und insgesamt war so der Tenor, nein, heute geht es mal überhaupt nicht um Politik. Das hat mir beispielsweise Jen Jen erzählt. Eigentlich heißt sie Janet, aber Jen Jen ist ihr Clownsname. Sie war nämlich als Clown bei der Parade dabei.
Reason to remember that we're one, at least for a little while. The country behaves like one.
Also sie meinte, dieser Unabhängigkeitstag wäre ein guter Anlass, um sich daran zu erinnern, dass wir doch eigentlich eins sind in diesem Land. Und sie hat den Eindruck, zumindest an dem Tag reißen sich die Leute mal zusammen und benehmen sich auch ein bisschen so. Ich habe aber auch festgestellt, es gibt ganz unterschiedliche Ansichten dazu, wie zerrissen dieses Land denn wirklich ist und wie sehr hier diese Kluft zwischen Republikanern und Demokraten tatsächlich auseinandergeht. Und das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, wie viel die Leute sich eben mit Politik auseinandersetzen oder nicht. Ich habe zum Beispiel die 25-jährige Kristen getroffen, die mir gesagt hat, ach na ja, ich bin ja noch so jung, ich habe mich jetzt noch gar nicht so viel mit Politik beschäftigt. Und da dachte ich so, 25? Also ich bin auch nicht viel älter und ich hätte jetzt schon das Gefühl, ich habe nicht erst in den letzten Jahren angefangen, mal drauf zu schauen, was bei Wahlen für mich selbst wichtig sein könnte. Aber sie hat dementsprechend auch gesagt, ach, also so schlimm ist das hier alles gar nicht.
I feel like a lot of countries do think we're super divided and it definitely comes across that way. But like today and like there were a bunch of different politicians and stuff, but like no one was like booing each other or anything like that. So I think it can come across that way and there are definitely people that are divided, but in general like it doesn't feel that way always. So.
Also ihr Eindruck, ja, das kann so rüberkommen, als wenn wir hier ganz große Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Parteien hätten. Aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Es sind ja auch Politiker und Politikerinnen dabei gewesen, wirklich bei der Parade. Das fand ich übrigens auch überraschend, dass da wirklich auch so ein bisschen Wahlkampf gemacht wird. Ja, und sie meinte, gebuht worden ist nicht. Da hat sie recht. Also das habe ich nicht mitbekommen. Wenn schon, dann Jubel. Aber ob das nun bedeutet, dass am Ende alles so friedlich ist, wie sie den Eindruck hat, ich weiß es nicht. Witzig fand ich vor allem, dass alle Leute eigentlich gesagt haben, nee, Politik spielt keine Rolle. Wenn man dann aber sich länger unterhalten hat, kam es doch irgendwann immer wieder auf den Tisch. So wie hier bei Dave, der ist aus Baltimore mit seiner Frau zur Parade gekommen nach Towson, weil nämlich ihr Sohn mit seiner Schulband dabei war.
We talk about it a lot with friends and family and it can divide you a little bit, get you heated at one another, if you will. For my, I lean a little more conservative. I think there's a lot of lawlessness going on. I think you have to have law and order to have peace and freedom. People died to have that. And that's what this day celebrates too, in a way.
Also Dave, eher ein Trump-Fan. Er hat gesagt, klar, wir unterhalten uns über Politik, auch wenn wir jetzt nachher uns in den Garten setzen und grillen mit Freunden und Familie. Und dann wird es auch mal ein bisschen hitziger. Und er wäre eher ein Freund davon, Recht und Ordnung zu schaffen. Später habe ich dann rausgefunden, da bezog er sich unter anderem auf eins der großen Wahlkampfthemen, auf die Einwanderung. Und er hatte den Eindruck, so hat er es ja da geteilt, dass eben dieser Unabhängigkeitstag irgendwie schon damit zu tun hat, weil aus seiner Sicht eben Menschen dafür gestorben sind, dass es Recht und Ordnung gibt. Und insofern schloss sich da für ihn wieder der Kreis.
Also gerade Law and Order sagt es, ne? Das ist ja das Absurdeste überhaupt, dass die Republikaner, die mal die Partei von Law and Order waren und das auch immer noch einfordern, jemanden haben, der sie überhaupt nicht an Recht und Gesetz hält, nämlich Donald Trump, und den unterstützen. Weil der hat eine legitime Wahl, die von über 60 Gerichten überprüft wurde, ohne dass Wahlbetrug festgestellt wurde, bis heute nicht akzeptiert. Wer ist hier die Partei von Law and Order? Das hat fast schon ironische Züge, aber es geht ganz oft in der Politik hier gar nicht mehr um Fakten, sondern um gefühlte Wahrheiten. Und da passt natürlich so eine Aussage komplett rein.
Und dazu passt dann irgendwie auch der Eindruck, der bei mir zumindest entstanden ist, rund um diesen Independence Day. Auch wenn ich sagen muss, die Menschen waren wie immer unfassbar freundlich und nett und haben sich allergrößte Mühe gegeben, mir zu erklären, warum dieser Tag toll und wichtig ist. Und das ist ja dann irgendwie auch ein schöner Eindruck. Und ich werde den festhalten inmitten dieses Chaos, was sich da die letzten Tage ausgebreitet hat. Wir können also festhalten, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, das muss man ja auch immer noch mal sagen, ist Joe Biden immer noch derjenige, den die Demokraten ins Rennen schicken wollen um die Präsidentschaft. Aber wir wissen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört oder diesen Podcast einfach abonniert in der ARD Audiothek. Da kommt jede Woche Freitag eine neue Folge, genauso wie auf ndr.de/die Korrespondenten. Diesmal sage ich herzlichen Dank an Katrin Brandt und an Kerstin Klein und an Simon Jansen in der Technik.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.